Giesinger Bergfest. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, der Löwenstammtisch lädt zur Schnapszahl-Episode 111. Es ist Dienstagabend, der 22.08. 21:12 Uhr. Und lieber Alex, vor knapp 20 Minuten haben wir einen kleinen Showstopper gehabt. Denn dann, da war der Abpfiff des Spiels 60 gegen Lübeck. Ich habe aber so das Gefühl, trotz allen Ärgerns haben wir heute so ein bisschen Gegensteuern vor.
Fällt schwer nach dieser Niederlage. Es tut schon weh, weil nach dem Sieg gegen Duisburg, der sehr überzeugend war, der erste Dämpfer, der aber vielleicht gar nicht schlecht ist. Also ich glaube, im Nachhinein wird man damit leben können, mit dieser Niederlage, unabhängig davon, ob es jetzt gegen einen Aufsteiger war und unabhängig von der Art und Weise, wie sie zustande gekommen ist. Aber ich glaube, dass das in Ordnung geht heute. Es war keine per se schlechte Leistung. Lübeck war extrem gut. Ich fand die taktisch brutal diszipliniert in der Arbeit nach hinten. Ein wie du als Aufsteiger spielen musst im Grünwalder Stadion. Und entsprechend, ja, bitter, aber ist so.
Wir werden das Ganze gleich aufrollen. Also ihr habt es gehört, wir sind sehr, sehr nah dran am Abpfiff. Also das ist auch viel Emotion wahrscheinlich noch dabei. Also die tiefgründigste Analyse. Wir werden es versuchen, aber vieles wird sich vielleicht auch erst im Nachgang ergeben. Wir sollten vielleicht nochmal ganz kurz einen Blick weiter zurückwerfen auf das Spiel in Duisburg.
Wir sollten übrigens erstmal Anja entschuldigen.
Ja, das sollten wir.
Die startet wieder in die Volleyballvorbereitung und ist entsprechend spät abends, dienstags, immer verhindert. Deswegen, der DFB hat dir da einen großen Gefallen getan mit der Ansetzung dieses Spiels. Und
im Gegensatz
wenn ihr euch beschweren wollt, dann bitte beim DFB.
Ja, das wären auch die Lübecker
Auswärtsfans. Nicht nur aus diesem, nicht nur aus dem Grund von Anjas Abwesenheit, sondern auch, weil es grundsätzlich ein Schmarrn ist. Aber gut, anderes Thema.
Ganz anderes Thema, aber dann in dem Fall gleich mal vorneweg, sollte hier ein Lübecker-Fan zuhören, was sein könnte. Respekt für diese Tortur, Dienstagabend, München-Lübeck, das ist schon hart. Also Respekt.
Da kann man eigentlich weiterhin gute Heimfahrt wünschen, weil wenn unser Podcast erscheint, beziehungsweise wenn er in der Früh hört, wird er wahrscheinlich noch auf dem Weg zurück sein. Also alles Gute, lieber, wie heißt man in Lübeck? Hagen?
Keine Ahnung, Sören.
Sören, genau.
Finn vielleicht noch, das kennen wir ja. Nein, da werden wahrscheinlich auch noch ein paar mehr mitgefahren als heute nur. Ich habe nicht gesehen, aber es war ja nur der Block Q geöffnet. Normalerweise wäre wahrscheinlich Block P benötigt worden bei Lübeck, hätte ich mal vermutet. Egal. Drehen wir nochmal die kleine Runde zum 3-0-Sieg von 60 in Duisburg. Ich würde mal behaupten, 3-0 ist ein bisschen hoch, aber hat dir natürlich ein gutes Gefühl gegeben. Er war auch verdient. Und trotzdem war es ja nicht so, dass diese zwei Startsiege sofort für Hip Hip Hurra irgendwie im Löwenkosmos gesorgt haben. Das war schon auffällig. Also zumindest nicht die überschäumende, jetzt mal schön mal durch, sondern es war dann eher so mit Augenzwinkern. Aber es war jetzt nicht, man sagt, oh cool, überraschend, aber cool, 6 Punkte nach 2 Spielen, aber es war nicht überladen, es war nicht gleich wieder übersteuern. Und ich glaube für mich, das Geheimnis dahinter ist tatsächlich die Art und Weise, wie die Spiele gegen Mannheim und gegen Duisburg gewonnen wurden, weil das war kein Hurra-Fußball. Das war kein Brillieren, das war kein Vorführen, das war kein, dicke Eier-Fußball. Das war hart erarbeitet, stringent gespielt, diszipliniert, an einem Plan gehalten, der Plan ist aufgegangen und man hat einfach die Ernte, die Früchte eingeholt dafür. Und das hat eigentlich für meinen Geschmack klar gemacht, nur so geht's, so kann es funktionieren. Das ist aber nicht die Garantie, dass harte Arbeit immer belohnt wird. Das kann auch mal schief gehen. Und deswegen war das eigentlich im Nachgang, auch wenn wir dann vielleicht heute das Lübeck-Spiel gleich noch mit dazu nehmen, der optimale Saisonstart. Nicht wegen dem Ergebnis, sondern wegen der Art und Weise, die eigentlich dieses Overpacen, was der Löwenkosmos gerne hat, eigentlich schon mal ein bisschen ausgebremst hat. Wie siehst du das?
Sehe ich genauso. Das Spiel gegen Duisburg, wir haben es ja beide bei Twitter heißt es nicht mehr, bei X geschrieben, relativ unisono, dass das einfach der Fußball ist, mit dem du in der dritten Liga bestehen wirst auf Dauer. Dieses unbändige Vorpreschen, dieses in Zweikämpfe gehen, teilweise ohne Rücksicht auf Verluste, ja, aber mit vollem Einsatz dabei sein über 95 Minuten, körperlich auf der Höhe und halt von hinten raus mit einem klaren Plan. Und das war ein Paradebeispiel, wie man in der dritten Liga spielen muss. Und wenn das über weite Strecken der Saison gelingt, das so durchzuziehen, dann werden wir noch viel Freude haben. Natürlich wird dieser Hurra-Fußball wird's nicht werden. Aber auch heute gegen Lübeck gab es ja diese Ansätze wieder. Also der Plan ist ja weiterhin zu erkennen gewesen, auch wenn es jetzt nicht aufgegangen ist im Sinne eines Sieges. Aber die Spielanlage, die Spielidee von Maurizio Jakobacci ist klar zu erkennen, dass du natürlich dann auch mal gegen einen Gegner spielst, der auch was kann, der nicht zu Unrecht in dieser dritten Liga ist, der vielleicht nur VfB Lübeck heißt, in Anführungszeichen. Aber das musst du natürlich einpreisen. Das kann dir immer passieren. Du musst, der Gegner war extrem gut eingestellt heute auf das, was 60 vorhatte. Du wirst immer wieder mal Spiele verlieren oder unglücklich unentschieden spielen oder so. Das gehört einfach dazu. Aber die Art und Weise, über diese drei Spiele hinweg jetzt gesehen, ist positiv überraschend, und zwar sehr positiv überraschend. Mit dem, was man aus der Vorbereitung so kannte.
Absolut. Diese dritte Liga steht ja auch dafür, dass sie für Überraschungen steht. Und wenn du jetzt beispielsweise in Sandhausen am nächsten Wochenende gewinnen solltest, dort ein Ausrufezeichen setzt, ja, dann hat sich das quasi schon wieder ein bisschen ausgeglichen. Also wir sind noch sehr, sehr früh in der Saison. Und Maurizio Jakobacci hat ja auch gesagt, wir müssen die ersten 8 Spiele eigentlich abwarten. Und dann können wir ein erstes Fazit ziehen und sehen, wo es hingehen kann.
So eine Niederlage ist mit Stichwort Fallhöhe sicherlich nicht das Schlechteste gewesen. Natürlich ist eine Niederlage immer schlecht, aber mit Blick auf die Stimmung im Umfeld kann es sogar für was gut sein, weil wir haben es letzte Saison gesehen, da hast du einen Traumstart hingelegt mit 19 Punkten aus 7 Spielen, glaube ich. Die Art und Weise der Siege war aber teilweise nicht unbedingt überzeugend. Und da hat natürlich die Punkteausbeute viel überdeckt und natürlich eine Euphorie geschürt, die dann am Ende umgeschlagen ist. Und jetzt hast du gute Leistungen gezeigt, du hast 6 Punkte aus 3 Spielen geholt, ist völlig okay. Es ist nicht dieser absolute Traumstart wie letzte Saison, aber es ist vielleicht genau gut, um nicht gleich wieder abzuheben.
Bin ich voll dabei. Es macht durchaus Sinn, wer weiß, wozu es gut ist. Das klingt dann immer so wie ein bisschen nach Niederlagen schönreden.
Ja.
Nee, sehe ich aber in diesem speziellen Fall jetzt nicht so.
Um das klarzustellen, die Niederlage heute war völlig verdient. Lübeck hat sich diesen Sieg absolut verdient. Nicht, weil 60 so schlecht war, sondern weil Lübeck so gut war. Und das muss man einfach anerkennen. Da brauchen wir nichts schönreden. Verdiente Niederlage, weitermachen.
Werden wir auch gleich, oder lass uns gleich mal dabei bleiben, ja, eigentlich. Weil die Zahlen des Spiels 60 gegen Lübeck, die sind schon, also die sprechen schon auch irgendwo Bände. Wir haben zum Beispiel einen Ballbesitz von 62% zu 38 für 60. 12 zu 8 Torschüsse. Das ist schon, das zeigt, dass 60 grundsätzlich ja überlegen war. Aber die Effektivität und die Disziplin haben einfach für den VfB Lübeck gespielt. Und ich habe einen großen Respekt davor, was Lübeck getan hat. Denn wenn man zu Beginn des Spiels ist 60 aufgetreten mit einer extrem breiten Brust. Die Brust war breit, wie die Grünwalder Straße lang ist. Du hast es bei uns im WhatsApp-Kanal. Wir haben hier so eine Standleitung, wenn wir die Spiele gucken. Wenn wir sie nicht zusammen gucken, dann haben wir die WhatsApp-Standleitung. Du hast es ja ganz schön betitelt. 60 lässt gerade gar keinen Zweifel aufkommen, wer hierher im Haus ist. Und lässt überhaupt keinen Zweifel ankommen, wo die Bälle hinkommen. Genauso hat sich das angefühlt. Also, das hat schon funktioniert. Aber da muss ich dann sagen, Respekt an Lübeck. Klar, dieses Eigentor von Fabi Greilinger spielt dann in die Karten. Aber man hat sich in dieses Spiel reingefuchst. 60 hat sich eine Zeit lang ein bisschen zu sehr zurückgezogen oder beziehungsweise zu sehr den Fuß vom Gas genommen. Das hat Maurizio Jakobacci nach dem Spiel im Magenta Sport Interview auch gesagt, dass sie 15 Minuten lang dann einfach zu passiv waren. Aber das hat dann der VfB Lübeck genutzt, hat erkannt, wo 60 vielleicht heute zu packen ist und hat sich an seinen Plan extrem diszipliniert, extrem hart, nicht unfair, hart, mit Vehemenz und Kompromisslosigkeit eingesetzt und hat das durchgezogen bis zum Schluss. Und das ringt mir ein ganz, ganz großes Respekt ab.
Zwei Dinge. Hat Jakobacci etwas zum Matchplan gesagt? Also war das Teil dieses Matchplans, früher aufs 1-0 zu gehen und dann so ein bisschen Haus zu halten mit den Kräften? Hat er nichts gesagt?
Im Magenta Sportinterview nicht. Okay. Fairerweise muss man sagen, aus Zeitgründen haben wir jetzt die PK nicht abgewartet. Ja, also wenn da noch was kommt, dann müssen wir das so mitnehmen.
Dann verweisen wir hiermit auf die PK, falls jemand diese Frage beantwortet haben möchte. Aber mich hätte es interessiert, weil es hat mir schon so ausgesehen, als wäre das Teil des Plans gewesen, früh aufs 1-0 zu gehen und dann eben so ein bisschen Hitze, englische Woche, einfach zu schauen, okay, wir versuchen das mit ein bisschen weniger Aufwand zu wuppen, was natürlich im Zweifel immer nach hinten losgeht.
Also den Eindruck hatte ich schon auch, vor allem, weil die ersten 2-3 Minuten, die waren irgendwie, also das Tempo war hoch, die Genauigkeit war gering, es war viel Hektik, es hatte so ein bisschen was von wegen, den Aufsteiger wollen wir jetzt erstmal so ein bisschen überrennen, mit ein bisschen viel Dampf.
Und das wäre ja auch fast gelungen. Das Zweite ist, was mir nämlich aufgefallen ist, was vielen aufgefallen ist, gelbe Karten bei Lübeck, ich glaube nach 55 Minuten 6 gelbe Karten bei Lübeck, inklusive Torhüter, das spricht natürlich dafür, dass du eher den Schritt schneller bist, dass du technisch auf einem anderen Niveau bist als der Gegner, aber der Gegner hat es halt im Rahmen seiner Möglichkeiten wirklich stark gemacht und überraschend auch, dass sie zu 11 ins Ziel gekommen sind, die Lübecker. Das ist nicht selbstverständlich, vor allem weil die Viererkette, drei Teile der Viererkette waren ja früh gelb verwarnt. Das ist aller Ehren wert und sie haben es dann zum Schluss vor allem sehr gut gemacht, haben das Zentrum brutal dicht gemacht. Zwarz hing dann irgendwann wirklich nur noch in der Luft. Lakenmacher kam rein, hat für ein bisschen Betrieb gesorgt, natürlich auch Gegenspieler gebunden, aber die haben das durchgezogen, egal wer da auf dem Platz stand, egal in welcher taktischen Formation 60 gespielt hat, da kommen wir vielleicht auch gleich noch dazu. Viel Lob für Lübeck einfach.
Ja, muss man so deutlich sagen. Ich habe nochmal kurz nachgeguckt, nach 50 Minuten waren 6 gelbe Karten für den VfB. 60 hat dann hinten raus noch...
Und jede davon übrigens berechtigt.
Ja.
Zwei davon, also das war Stempeln. So viel gestempelt wird sonst nur auf dem Amt. Also war schon heftig.
Aber nochmal, es war nicht drüber. War grenzwertig, aber es war nicht drüber. Also deswegen... wenn man es zusammenfassen möchte, Lübeck hat die Tugenden an den Tag gelegt, um als Aufsteiger einem, ich sag mal, trotz aller schwierigen Umstände immer noch gestandenen Drittligisten mit gewissen Ambitionen die Punkte zu klauen.
Ja.
Und da muss man Respekt davor haben, haben sie stark gemacht. Eine kleine Sache, die mich allerdings ein bisschen gestört hat, ich weiß nicht, vielleicht ist es dem einen oder anderen aufgefallen, da kommt bei mir so das Fairplay-Sportlerherz wieder durch. Das Eigentor von Fabi Greilinger, ich glaube, er weiß selber nicht, wie es dazu kommen konnte. Das war einfach komplett verunglückt. Also Kopfbälle waren heute eh nicht seins. Was aber halt einfach nicht sein muss, ist, dass ich als gegnerischer Spieler dass ich als Lübecker den Löwen provokativ anjuble, weil der gerade ein Eigentor geschossen hat. Das ist ein Unding. Liebe Grüße an Sören Redemann. Da sollte man vielleicht mal ein bisschen vom Gas gehen.
Aber auch das war Teil der Strategie. Die Körpersprache von Lübeck gab von, wie hieß der Kapitän? Boland, Mirko Boland, oder? Das Kapitän von Lübeck. Die Körpersprache war schon sehr so dicke Eiermäßig. Aber die brauchst du. Die brauchst du in so einem Spiel, wenn du auswärts spielst als Aufsteiger. Deswegen, ich würde es, ja klar, ist unschön, aber würde ich ihnen, ja, wir würden wahrscheinlich, wenn es umgekehrt so wäre, weiß ich nicht, würde man da das Gleiche sagen.
Also mich würde stören. Das ist eine Attitüde, die muss nicht sein.
Das ist nicht die feine englische Art, das stimmt, aber...
Also wenn 60 jetzt so reingehauen hätte wie Lübeck, auch so hart an der Grenze, dann sage ich so, hart, aber hey, funktioniert, finde ich cool.
Ja.
Aber sowas, also keine Ahnung, ich möchte jetzt keinen Löwenspieler rausgreifen, aber keine Ahnung, wenn Löwe XY einen Gegner provokativ anjubelt, weil der gerade ein Eigentor gemacht hat, denke ich mir auch so.
Ja, cool. Braucht's nicht, absolut.
Braucht's wirklich nicht, also Aber unterm Strich lassen wir es so stehen. Böse Zungen würden behaupten, das erste Spiel im Heimtrikot im Grünwalder Stadion, es geht verloren. Die zwei Siege haben wir im Auswärtstrikot geholt. Ich möchte da jetzt nicht Werbung dafür machen, dass 60 das nächste Heimspiel, das dann gegen Erzgebirge Aue sein wird, im Auswärtstrikot bestreitet. Also das definitiv nicht. Aber wir sind ja auch mal für bunte Themen zu haben.
Voll.
In dem Fall wäre es das.
Aber wir sind wieder im Stadion gegen Aue, das heißt...
Ja. Achso, du meinst, unsere Aura bringt wieder was.
Ja, klar, sowieso.
Na, natürlich. Also, Maurizio Iacobacci hat von Anfang an gesagt, es wird kein Champagnerfußball heute. Nein, es war jetzt auch nicht die Giesinger alkoholfreie Variante. So schlimm fand ich es jetzt nicht. Was nicht heißen soll, dass Giesinger alkoholfrei schlecht ist. Übrigens auch alle anderen alkoholfreien Marken von Paulaner und Schieß mich, wie sie alle heißen.
Es war teilweise wie so eine abgestandene Masse am Gäubohnfest bei 35 Grad.
Ja.
Geht schwer runter.
Das Bemühen war ihnen ja nicht abzusprechen, den Löwen. Muss man vielleicht auch mal deutlich sagen. Das Bemühen war da. Es war nur für meinen Geschmack insgesamt dann ein bisschen zu eintönig. Lange Zeit war ich der Meinung, grundsätzlich die Geduld war da, Spielverlagerung war da, Laufbereitschaft war da, Passsicherheit grundsätzlich fand ich jetzt auch nicht schlecht. Auch mal Tempo rausnehmen, Tempo verschärfen. Also sie haben ja viel probiert. Nur es hat alles immer in Flanken gemündet zum Beispiel. Und da war der Strafraum war halt einfach dicht.
Strafraum war
dicht. Man hat es aber immer wieder auf dieselbe Art und Weise probiert. Das ist jetzt die einzige kleine Sache, wo ich sage so, da muss man auch definitiv arbeiten, weil du wirst noch ein paar Gegner auch haben, die ähnlich wie Lübeck spielen. Da musst du dann aber vielleicht auch noch eine andere Klinge haben, die du zücken
kannst. Frage ist, was ist die Klinge? Also du kannst es mit Distanzschüssen versuchen. Naja, weiß ich nicht, ein Starke kann da schon mal einen reinnageln, wenn es gut läuft. Grundsätzlich war die Idee ja immer, das Spiel breit zu machen mit Diagonalbällen aus dem Halbfeld raus. Die kamen ja in der ersten Halbzeit gerade richtig, richtig gut. Da waren ein paar Pelle dabei. Greilinger einmal, dem der Ball wirklich in den Fuß gespielt wird. Ich glaube, Guter hat auch einmal einen verarbeiten können. Gerade die Bälle, ich glaube, Starke hat die oft gespielt, die Diagonalbälle, auch Frenetzi teilweise. Das hat schon Hand und Fuß und das ist ja das, was zum Erfolg führt. Aber Lübeck hat es halt dann in der zweiten Halbzeit, ist irgendwann einfach mit Mann und Maus nicht hinten drin gestanden. Das klingt jetzt zu negativ, aber hat einfach mit allen Mann nach hinten gearbeitet. Entsprechend waren die Räume eng. Sie waren ganz, ganz nah dran am Ball immer, eigentlich immer in Überzahl, so in Ballnähe. Und da tust du dich halt schwer, auch Tempo aufzunehmen. Klar, du kannst dann mal, wenn du Glück hast, geht ein Ball hinter die Kette. Aber 9 von 10 gehen halt nicht hinter die Kette und dann bleibst du halt wieder hängen. Dann musst du vielleicht eine Flanke versuchen. Dann ist Zwarz hat teilweise 3 Gegenspieler im Fünfer. Ja. Ich fand die Idee dann von Iacobacci auch gut, Lautmacher zu bringen als zweiten Turm da vorne und als zweiten Stoßstürmer. Hätte einmal fast funktioniert, auch in Verbindung mit Tarsis Bonga, der den Ball da gut festgemacht hat und abgelegt. Aber das sind halt dann so Tage, da funktioniert es halt nicht und gegen Duisburg hat vieles geklappt. Und ja, alles, ich würde das alles nicht so hochhängen, wirklich nicht.
Was gegen Duisburg oder wer gegen Duisburg richtig gut funktioniert, war Joel Zwart. Doppelpack zum Einstand und zwar zweimal das, was einen Neuen auszeichnet. Das eine war lauern auf einen Fehler und den eiskalt nutzen. Und der zweite war nach einer Flanke hochschrauben und einen Ball reinlenken in den Kasten. Starker Auftakt. Heute teilweise, er war bemüht, hat auch so 2, 3 Abschlüsse gehabt, ist aber nicht so in diese Position gekommen. Das war jetzt nicht der glücklichste Heimauftakt für ihn. Aber insgesamt, finde ich, tut er dem Spiel von 60 gut, weil da jetzt ein Zielspieler ist.
Ich fand die erste Halbzeit auch gut heute. Viele Wege gemacht und auch eine große Chance gehabt oder ja, eineinhalb große Chancen. Und was halt seine große Stärke ist halt, dass er, oder die Stärke der Mannschaft in dem Fall, dass er halt die Gegenspieler bindet. Er ist wirklich, ja, das, man zieht immer diesen Vergleich mit Mölders, aber natürlich ist er vom Spielertyp her schon, oder zumindest in seiner Funktion sehr ähnlich zu Sascha Mölders, als der halt im Zentrum 2 Gegenspieler bindet, um dann auf den Außen Leute in die Tiefe schicken zu können. Das hat heute nicht so wirklich gut funktioniert, gegen Duisburg sehr viel besser, aber es wird noch einige Male funktionieren, da bin ich mir relativ sicher.
Ja, Und es ist jetzt auch nicht so, als dass 60 oder in dem Fall Maurizio Jacobacci nicht reagiert, wenn er erkennt, da läuft jetzt was nicht. Als Lübeck ins Spiel gefunden hat, nach dem Eigentor von Fabi Greiling, auf dem ich jetzt nicht rumreiten möchte, das war einfach nur blöd und das wird Fabian Greiling am meisten wurmen. Aber es war dann offensichtlich, dass 60 in der Mitte irgendwie nicht mehr sortiert war. In der Mitte ging zu viel durch. Da waren Lücken und die hat Lübeck erkannt. Und das muss man übrigens auch nochmal sagen, dass dieses 2-1 von Lübeck wunderbar gespielt war. Also ja, wirklich bombig. Magenta macht ja immer die Top 10 des Spieltags. Wird mindestens in den Top 5 landen. Wäre jetzt meine Meinung, weil das ist egal, was am Mittwoch noch passiert bei Teil 2 dieses Spieltags, weil das war einfach Zucker. Respekt.
Übrigens in Dresden ist auch ein geiles Tor gefallen. Niklas Hauptmann. War das heute? Ich glaube schon. Ich habe es vorher nur irgendwo bei Instagram gesehen. Ich glaube, das war heute in der ersten Halbzeit gegen Mannheim. In Zidane-Manier den Ball an- und mitnimmt in einer Bewegung und ihn dann quasi mit dem nächsten Schritt ins Tor schiebt. Also das war für dritte Liga, boah, da hast du auf jeden Fall einen Gewinner in den Magenta Top 10.
Bin gespannt, schau mir nachher an. Worauf ich raus möchte, Jacobacci hat diesen Umstand, dass da jetzt was falsch läuft, erkannt. Und jetzt sagen wir es mal ganz knallhart. Er hat die Eier, Julian Guthau, den Torschützen rauszunehmen, der jetzt nicht so schlecht im Spiel war insgesamt, und opfert ihn quasi, um Marlon freizubringen, um eben die Mitte zu verstärken. Und wir haben in den vergangenen Jahren des Bestehens dieses Bergfestes, was ja komplett die Ära Michael Köllner auch war, also nicht die komplette Ära Michael Köllner, aber wir hatten damals ja nur Michael Köllner als Löwentrainer, wo wir immer mal wieder angemerkt haben, man hat entweder nicht reagiert oder zu spät reagiert. Den Vorwurf kann Maurizio Jacobacci mal überhaupt nicht machen.
Nee. Also, aber es war schon gewagt. Ich dachte, vor allem Sebastian Schech hat dann im Stadion ja gesagt, irgendwie gute Besserung und so. Ich dachte, okay, doch was faul irgendwie bei Guthau. Aber nee, es war einfach Leon Magalla im Stadion und der hat Magalla gute Besserung gewünscht. Und bei Guthau war keine Verletzung vorhanden. Und da ist es schon, also ich finde es schon extrem mutig. Das musst du dem Spieler dann auch mal erst kommunizieren können.
Also in dem Moment hat es Julian Guthau jedenfalls nicht gut gefunden. Das
ja gut,
hat
verständlicherweise. Also das, wenn er da Applaus geklatscht hätte, dann wäre auch was schiefgelaufen.
Also aber es ist Ungläubigkeit.
Ja, also ich glaube, da bist du erstmal perplex, vor allem machst das Tor zum 1-0 und wirst dann irgendwie 20 Minuten später ausgewechselt.
Ich bin auch der Meinung, dass er an sich wirklich ein gutes Spiel gemacht hat.
Ja, finde ich auch. Viele
Wege gegangen.
Auch gegen Duisburg übrigens.
Viele Wege, die Zweikämpfe gesucht. Auch so bissig. Finde ich gut.
So omnipräsent.
Ja, aber um es nochmal zu sagen, also es hat dann okay funktioniert, diese Maßnahme. Also man stand dann in der Mitte schon einen Tick besser. Aber diese Variation, die 60 dann hatte in der Aufstellung, die ist spannend. Ich weiß nur noch nicht genau, was ich davon halten soll, Alex. Es war ja dann eigentlich so, dass man zuerst eine Dreierkette plötzlich irgendwie erkannt hat und dann hat sich aber das so ein bisschen entwickelt, dass du im Spielaufbau den Fakt hattest, dass du mit Jesper Verlaat und Leroy Quattro, dass die beiden Innenverteidiger so ein bisschen nach außen gezogen sind. Niklas Tannert hat sich zum Spielaufbau von der 6 quasi als ja Libero vor den beiden Innenverteidigern gesetzt und die beiden Außenverteidiger, Kahn Kurt und Fabi Greilinger, haben extrem hoch angeschoben. Das ist anspruchsvoll, das haben wir bei 60 in der Form eigentlich noch nicht gesehen, zumindest jetzt nicht in den Zeiten des modernen Fußballs.
Ja.
Ich finde das spannend tatsächlich. Ob es funktionieren kann, das muss die Zukunft noch zeigen. Heute ist es teilweise verpufft.
Ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass du dir in dieser Spielsituation den Gefallen getan hast. Klar, du warst dann kompakter irgendwie, aber hast dir halt ein bisschen auch das Tempo rausgenommen, das du gerade über Julian Guthau erzeugt hast in der Anfangsphase. Deswegen, ich verstehe den Gedanken von Jacobacci, aber ich weiß nicht, also vieles erzählt sich wie immer im Fußball erst im Nachhinein, wenn Malum frei reinkommt und ein Tor macht oder ein Tor verbreitet, dann sagt man, ja, Jakubacic, goldenes Händchen. Aber in dem Fall hat es einfach nicht so, glaube ich, funktioniert, wie er sich's vorgestellt hatte. Und ja, Niklas Tarnath als Libero, mal schauen, wo das noch hinführt, ob das ein Modell für die Zukunft ist. Hat sich jetzt auch nicht aufgedrängt, diese Lösung.
Also ich kann auch verstehen, dass man das Winning-Team aus Duisburg nicht gesprengt hat. Also ich verstehe den Gedanken, dass man sagt, okay, Marlon Frey darf zwar jetzt spielen nach der abgesessenen Rotsperre, aber dass man diese Elf, die ja auch bis auf Joel Schwarz auch am ersten Spieltag so aufgelaufen ist, dass man die jetzt nicht gleich sprengt, sondern dass man erstmal so ein bisschen auf Sicherheit geht und das hat funktioniert und dieses System behalten wir bei, kann ich absolut nachvollziehen. Ich hätte es wahrscheinlich nicht anders gemacht. Ich behaupte aber, dass wir in Sandhausen dann durchaus eine gewisse andere Aufstellung sehen werden. Also 2, 3 Wechsel könnte ich mir schon vorstellen.
Ich glaube, da wird Jakubacic von Anfang an auf diese Stabilität in der Mitte setzen. Weil natürlich Sandhausen ist schon jetzt ein, das wird schwierig, es wird sehr schwierig. Und da bist du erstmals auch der Außenseiter, der klare Außenseiter, würde ich sagen. Kann wieder positiv sein. Niedrige Erwartungshaltung. Aber da musst du erstmal schauen, sicher zu stehen. Und ich glaube dann, dass Marlon Frey tatsächlich dieser defensive Mittelfeldspieler sein wird, der alles stabilisiert vor der Abwehr.
Ja.
Und dann wird sich zeigen, wo das hinführt.
Wir werden es sehen. Sandhausen definitiv ein Gradmesser. Wie stabil dieses neue 60 schon ist. Ich warne aber ausdrücklich davor, nach dieser Lübeck-Pleite jetzt komplett schwarz zu sehen. Weil nicht alles jetzt in Frage gestellt werden sollte. Auch die ersten 2 Spiele sind jetzt nicht sofort in einem anderen Licht zu betrachten. Heute hat einfach einiges nicht funktioniert. Ja. Es hat auch einiges, aber einigermaßen gut ausgesehen. Nur in der Summe hat es halt nicht gereicht, weil, ich sag mal so, grundsätzliche Feldüberlegenheit, das Auftreten als Team, der Wille war zu erkennen. Aber heute hatte ich auch das Gefühl, nach dem Ausgleich oder spätestens nach dem Führungstreffer für Lübeck hätte 60 wahrscheinlich noch 2 Stunden spielen können und es hätte nichts mehr funktioniert.
Und solche Spiele und du hast halt solche Tage, dieser Lagenmacherschuss, der halt knapp über die Querlatte geht, das sind Dinge, der fällt da halt mal rein, wenn's läuft an dem Tag. Wenn es nicht läuft, geht er halt 10 Zentimeter drüber. Macht Lagenmacher den, dann drehst du das Spiel vielleicht. So macht er ihn nicht und die Luft ist raus. Sind oft Kleinigkeiten und am Ende, wird diese Niederlage nicht als besonders negativ in Erinnerung bleiben in dieser Saison, da bin ich mir relativ sicher.
Sie ist halt einfach komplett unnötig, ärgerlich.
Unnötig. Vor allem das zustande kommen mit der, du gehst früh in Führung und dann legst du den Ausgleich selber rein. Natürlich, das ist saubitter, da kann man sich auch drüber aufregen, aber am Ende,
Also,
wenn man die drei Spiele zum Auftakt jetzt als Einheit sieht, dann kann man ja nur ein positives Fazit finden. Also alles andere wäre vermessen. Klar, es sind 3 Spiele nicht viel. Und wie Jakubacic sagt, du brauchst 8 Spiele, um diese Mannschaft beurteilen zu können. Aber die Basis ist da und die Mannschaft hat gezeigt, was sie kann, dass sie eine Mannschaft ist. Und das sind für mich die Erkenntnisse dieser ersten 3 Spieltage, unabhängig von dieser Niederlage heute.
Wir sehen definitiv eine Löwenmannschaft. Das sehen wir.
Die übrigens auch schon gut, das war ja auch so ein Thema bei uns vor der Saison, die gut mit den Fans zusammengewachsen ist, relativ schnell. Also du hast heute wenig Pfiffe gehört oder gar keine Pfiffe, kein Raunen. Also bis zur letzten Sekunde eigentlich haben die Fans 60 angetrieben und sich als Einheit präsentiert mit der Mannschaft und die Mannschaft zahlt es zurück mit Einsatz, nicht immer mit dem schönsten Fußball, aber das, was zählt bei 60, das ist zählt, was in der dritten Liga zählt. Deswegen, alles gut.
Ich habe auch nicht so viele Fans gesehen, die vorher das Stadion verlassen hätten. Bei solchen Spielen, wo du das Gefühl hast, das klappt nicht mehr, gibt es das. Ja, nicht in so einem Maße wie in anderen Vereinen.
Ja, gut.
Zumindest das war mein Eindruck, dass da nicht großartig gewesen ist, der Fall. Bringen wir zu einem Thema, der gesamte Löwenkosmos. Das ist ja immer ein Zusammenspiel zwischen dem, was auf dem Platz ist, neben dem Platz, auf den Rängen. Deswegen springen wir einmal ganz kurz vor das Lübeck-Spiel, und zwar auf die Pressekonferenz. Die obligatorische Spieltagspressekonferenz oder beziehungsweise Vorspieltagskonferenz. Und die hat Maurizio Jacobacci genutzt, um ein paar Worte auch an den Anhang nochmal zu richten. Und ich würde vorschlagen, wir hören da einfach mal rein, weil da steckt schon einiges drin, was dazu beiträgt, dass es gerade so ist, wie es ist.
Ja, an dieser Stelle möchte ich mich natürlich noch einmal recht herzlich bei unserer Fangemeinschaft bedanken, die den langen Weg nach Duisburg gefunden hat, um uns lautstark zu unterstützen. Das ist einfach nicht normal, dass so viele Fans uns so weit weg unterstützen. Und das gilt es natürlich zu honorieren. Und darum sage ich noch einmal ein recht herzliches Dankeschön an alle Löwenfans, denn glaub mir, ich weiß schon, wie wichtig das ist, so eine Fangemeinschaft zu haben und so eine Wand hinter dieser Mannschaft zu stellen, die uns einfach immer wieder hilft, ob es jetzt zu Hause ist oder auswärts. Es braucht nämlich auch sie, um gewisse Erfolge zu erzielen. Und wenn wir diese Erfolge auch im Moment haben, ist es auch dank Ihnen. Weil in den schwierigen Momenten spüren wir natürlich auch Ihre Unterstützung. Und das gilt es wirklich auch hier zu sagen. Es ist auch Ihr Erfolg. Es ist auch Ihr Erfolg. Nicht nur unser, sondern auch Ihr. Und darum finde ich, dass es eben wichtig ist, dass alle verstehen, dass wenn wir Erfolg haben, es ist, weil wir gemeinsam einfach stärker sind. Und dieses Gemeinsam, dieses Miteinander, es ist nicht nur das Team, der Trainerstab, die Funktionäre, das Umfeld, was wir um die Mannschaft haben, der Verein, sondern eben auch das Ganze ringsherum. Und da gehören eben die Fans auch dazu. Und darum noch einmal ein großes Dankeschön. Und es ist auch wichtig zu verstehen, dass morgen diese Fans, die brauchen wir wieder, um ein erfolgreiches Resultat zu liefern. Danke noch einmal.
Das, was Maurizio Jacobacci hier macht und was er sagt, das ist einerseits clever, aber andererseits auch wichtig und richtig tatsächlich. Er weiß um die neue Konstellation im Löwenkosmos mit der neuen Mannschaft. Er weiß um den Argwohn, den es teilweise gegeben hat, die Zweifel. Und ich habe schon den Eindruck, dass diese Elder Statesman auf oder Herangehensweise von Maurizio Jacobacci mit der Art und Weise, wie er das so sagt, schon einen Einfluss darauf hat, dass eben insgesamt eigentlich eine vergleichsweise wohlwollende Atmosphäre herrscht und diese Mannschaft sich eine Chance verdient hat, auch dann durch das Auftreten vor allem in Mannheim und gegen Mannheim und in Duisburg. Aber es ist natürlich auch clever, das nochmal zu unterstreichen. Und da steckt aber schon auch ganz, ganz viel Löwengefühl drin. Also ich habe schon den Eindruck, dass Maurizio Jacobacci in seinem, mittlerweile ja doch halbes Jahr, was er da ist, in dieser Hinsicht den Löwen verstanden hat.
Ja. Ich glaube, wenn du siehst als Trainer, dass 1300 Fans dich begleiten nach Duisburg, weiß ich, 5 Stunden Fahrt, 6 Stunden Fahrt nach Duisburg, das ist schon nicht selbstverständlich und ich glaube, dass er das sehr zu schätzen weiß. Und er spricht natürlich auch das Wort gemeinsam, spricht er immer wieder aus. Das ist das, was ja auch im Umfeld immer wieder jetzt betont wird. Da habe ich das Gefühl, dass einige verstanden haben oder zumindest vorgeben verstanden zu haben, um was es geht bei 60 und wie es geht bei 60, nämlich nur eben gemeinsam. Und Jacobacci stellt es auch heraus, ebenso wie ein gewisser Hasan Ismail, der sich auch zu Wort gemeldet hat bei Facebook. Also ja, man betont das Gemeinsame. Mit dem Betonen ist nichts erreicht, klar, aber Ja, es ist zumindest mal ein Anfang. Und
dass
Fans und Mannschaft, gemeinsam auftreten müssen, das ist eh klar. Das ist ja unabhängig von allem anderen, was so abseits des Rasens passiert.
Das Statement von Hasan Ismail gab es 4 Stunden vor dem Anpfiff, kann jeder auf den Social Media Kanälen nachlesen, aber da ist der Grundtenor eigentlich so ähnlich, so dieses Hand in Hand gehen. Aus der Vergangenheit wissen wir, nimmt man immer so ein bisschen mit Vorsicht, aber grundsätzlich kann man das eigentlich, was er da von sich gegeben hat, eigentlich nur unterstreichen.
Das ist auch das, was wir so in Hintergrundgesprächen auch gehört haben, dass dieser gemeinsame Weg tatsächlich jetzt gegangen werden soll. Zumindest ist es das klar formulierte Ziel, dass man auch unter den Gesellschaftern das Gemeinsame stärker herausstellen will, was ja nach 12 Jahren Zusammenarbeit reichlich frühe Erkenntnis ist, dass man vielleicht mal zusammenarbeiten sollte. Aber immerhin, sie kommt hoffentlich, also zumindest es ist ein Ziel, das so formuliert ist, sich da jetzt wirklich auf Augenhöhe zu begegnen, gemeinsame Ziele zu definieren und zum Wohle von 60 zu handeln. Ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, wir haben diese Ankündigungen von mehreren Seiten jetzt gehört. Könnte doch gut werden, wenn das so funktioniert, aber naja, wir haben das ja schon öfter, dieses gemeinsam haben wir ja schon öfter gehört, deswegen lassen wir uns überraschen.
60 ist und bleibt ein Überraschungsei. Was weiterhin auffällig ist, ist dieser eher positive Support aus der Kurve. Ich hatte auch den Eindruck, es war gegen Lübeck der Fall. Auch wenn heute die 2 Antifahnen gegen Hasan Ismail und Anthony Power wieder zu sehen gewesen sind. Das war in den ersten beiden Spielen zumindest nicht in dieser Form der Fall. Aber dennoch klang das alles sehr, sehr fokussiert auf das Spielgeschehen, auf den Support und nicht auf Protest. Also das hat sich fortgesetzt. Also das werden wir natürlich auch so ein bisschen weiter im Blick behalten. Hat uns ja gegen Mannheim schon sehr gut gefallen. Grundsätzlich bin ich da auch ein großer Fan davon. Mehr Support. Auch wenn Meinungsäußerungen und Kritik immer möglich sein sollten.
Auf jeden Fall.
Aber halt, wenn es notwendig ist und wenn es wohl dosiert ist, auch in der Wortwahl, und wenn grundsätzlich das nicht dann zulasten des Supports der Mannschaft ist.
Was übrigens auch notwendig ist, und ich hoffe positiv in der Wortwahl, ist die Verkündung des Gewinners des Alex Allstars. Um das mal kurz einzuwerfen, Flo, wenn ich darf.
Natürlich,
Gottes Willen. Es gibt eine Gewinnerin, die bestimmt sehnsüchtig darauf wartet, verkündet zu werden. Es handelt sich um Ruth Fröhlich, die über das Bergfest-Fon gelöst hat. Bergfest-Fon-Nummer übrigens 0177-4125-984. Da kommen immer mehr Lösungen, also vielleicht die Nummer mal aufschreiben, wir sind per WhatsApp erreichbar. Und die Ruth hat das Richtige gemacht, nämlich den Alex Allstar der letzten Woche gelöst. Zudem gab es 3 Hinweise. Zwischen seinem ersten und seinem zweiten Profi-Ansatz für die Löwen lagen fast 10 Jahre. Spielte mit 60 sowohl gegen Helmbrechts als auch gegen Newcastle United und er hat nie außerhalb Bayerns gespielt, dafür aber für insgesamt 6 Vereine, so ist richtig. Die Lösung ist Michael Wiesinger, der eine durchaus gute Karriere hingelegt hat, bei einigen bayerischen Vereinen, unter anderem bei 60, aber natürlich auch bei den Bayern. Bei Nürnberg in Weiden hat er zum Saisonausklang auch gespielt, die anderen beiden Vereine habe ich gerade nicht parat, muss ich sagen. Ich kann euch aber sagen, erstes Löwenspiel, erster Profi-Einsatz für die Löwen am 3.9.91 gegen, und da kommen wir zum zweiten Hinweis, den VfB Helmbrechts in der Bayernliga. Ganz, ganz wenige Minuten gespielt, aber zum Einsatz gekommen. Dann auf Wanderschaft gegangen und 2001 zurückgekehrt zu den Löwen und hat da am 28.07.2001 sein zweites Profispiel für die Löwen gemacht. Und gegen Newcastle United hat er gespielt für die Löwen im UI-Cup. Im UI-Cup-Halbfinale, 60 ist gescheitert. Ist das zweite negative Erlebnis der Löwen gegen einen englischen Club innerhalb von 2 Jahren gewesen. Genau, aber Michael Wiesinger war dabei.
Newcastle United damals.
Genau. Dann gehen wir zum nächsten Rätsel, würde ich sagen. Könnt ihr wieder lösen bis nächsten Montag, 18 Uhr, wie immer die Deadline. Nächster Montag, Flo schaut parallel nach, ist
der 28. August.
28. August, 18 Uhr. Und diese 3 Hinweise führen euch zum nächsten Alex Allstar. 60 war seine einzige Station außerhalb seines Heimatlandes. Er sagte einmal selbst über sich, meine Einwürfe sind eine Waffe. Und er spielte 24 Mal für die Nationalelf seines Heimatlandes. Lösungen bitte unter Bergfestphone 01774125984, E-Mail gisinger-bergfest@gmx.de, Facebook, Twitter, Instagram, Direct Message, alles, ja, wo wir vertreten sind, da könnt ihr uns auch erreichen. Wir freuen uns über hoffentlich wieder zahlreiche Einsendungen und dann gibt's wie immer was zu gewinnen, was übrigens auch die Ruth Fröhlich gewonnen hat, wahlweise. Entweder zwei Krüge, Giesinger Bergfest Bierkrüge oder einen Giesinger Bergfest Hoodie. Da haben wir noch Größen XXL und L auf Lager. Also Ruth, bitte melde dich, was du denn gerne haben möchtest und dann schicken wir dir das zu.
Herzlichen Glückwunsch. Dann schaue ich hier auf meine schlaue Liste. Ich glaube, Alex, wir kommen dann schon zu ein, zwei, drei kleinen Shortcuts tatsächlich.
Sehr gerne.
Und wir fangen, oder beziehungsweise eine kleine Sache noch, Marc-Nicolai Pfeiffer war ja in der Halbzeitpause bei Magenta Sport am Mikrofon. Er hat ganz klar gesagt, das Wort Aufstieg ist in diesem Jahr verboten. Finde ich gut. Besser so.
Ja.
Wir werden es zumindest nicht versuchen, möglichst zu vermeiden. Egal, was in dieser Saison passiert.
Ja.
Die Kleinigkeiten. Bei 60 hat die Kasse nochmal so ein ganz klein bisschen geklingelt. Der ein oder andere wird es mitbekommen haben, der eine oder andere auch vielleicht nicht. Und zwar geht es um zwei Wechsel, die in der vergangenen Woche noch vollzogen worden sind. Da geht es um einen, zum einen um die Deutschlandrückkehr eines gewissen Kevin Volland. Der ist von der AS Monaco zurück nach Deutschland gewechselt zum ersten FC Union Berlin. An dieser Stelle Respekt, was Union Berlin auf dem Transfermarkt macht. Und nicht nur da über die letzten Jahre insgesamt, aber auch also einen Robin Gosens und einen Kevin Volland holen. Hut ab. Und 60 bekommt da nochmal einen Solidaritätsbeitrag, weil 60 ja Kevin Volland mit ausgebildet hat. Und wir haben mal den Solidaritätsrechner, der von transfermarkt.de zur Verfügung gestellt wird, weil diese Berechnung ist nämlich gar nicht so easy, aber da gibt es einen Rechner. Wir haben mal geguckt, wie viel müsste denn ungefähr bei 60 ankommen. Also im Fall von Kevin Volland sind es wohl 90.000 Euro. Und dann gab es noch einen zweiten Wechsel. Und der wäre uns tatsächlich fast so ein bisschen unter dem Radar geflogen, weil man vielleicht gar nicht so sehr auf den Blick oder auf dem Schirm hatte, dass dieser Mann eine Löwenausbildungsvergangenheit hat. Die Rede ist von Alexander Hack. Der hat den ersten FSV Mainz 05 verlassen in Richtung Saudi-Arabien. Ich möchte jetzt nichts darüber sagen, über die Saudi Pro League. Das machen andere Podcasts und andere Formate deutlich besser. Er ist zum Al-Qadzia FC, wahrscheinlich komplett falsch ausgesprochen, ist auch egal, gewechselt. Ablösesumme 1,5 Millionen Euro. Und er hat aber in der Jugend bis zur U19 noch für 60 gespielt, der gebürtige Memminger. Und laut der Berechnung des Transfermarkt.de Solidaritätsrechner kommen dann nochmal 37.500 Euro zu 60 rüber.
Und drei Kamele. Und 8 Saunen. Was hat Neymar verlangt?
Hör bloß auf, hey. Hör bloß auf.
Kurzer Witz, den man aus 5 Metern Entfernung schon kommen sieht. Der eine wechselt in eine international abgehängte Liga und der andere geht nach Saudi-Arabien.
Wunderschön. Ablösesumme übrigens für Kevin Volland, die Union Berlin an die AS Monaco zahlt 4 Millionen. Also das ist ja fast schon ein Schnapper.
Das ist ein Schnapper, ja.
Also auch wenn der Marktwert von Kevin Volland aktuell bei 8 Millionen geschätzt wird, aber 4 Mio ist, finde ich, jetzt schon,
also ist ja, ein Schnapper. Das kann man lassen. Ja. Jetzt kommt noch Leonardo Bonucci, oder? Habe ich gehört. Der war doch auch im Gespräch. Also das ist schon wirklich Wahnsinn. Wenn dir das einer erzählt hätte vor ein paar Jahren, Hertha BSC ist Letzter in der zweiten Liga, Union Berlin spielt Champions League und hat jetzt gerade zwei deutsche Nationalspieler geholt und versucht noch einen italienischen Europameister zu verpflichten, der ja ungefähr der beste Innenverteidiger der letzten oder einer der besten Innenverteidiger der letzten 10 Jahre war. Also völlig absurd.
Vollkommen absurd. Zweiter kleiner Shortcut. das, was der Plan des TSV München 1860 e.V. gewesen ist, ein neues Vereinsheim zu eröffnen in den Räumlichkeiten des Riffraff in der Tegernseer Landstraße. Das wird es konkret. Anfang 2024 soll der Eröffnung sein. Und die Fans haben jetzt noch die Möglichkeit, bis Montag, den 28. August um 12 Uhr, um 18 Uhr ist ja der Alex Olster beendet, um 12 bis 12 Uhr desselbigen Tages noch abzustimmen auf der Webseite des e.V., das ist tsv68.org. Abzustimmen, wie denn das Vereinsheim heißen soll, zur Auswahl stehen zum 60er, zum Brunnenmeier, Löwengrum, Bamboleo, Löwenherz, Löwenmut oder einfach nur Vereinsheim. Okay. Also ich habe persönlich einen.
Welchen denn?
Ich überlege mal, wie rede ich drüber? Oder wie würde ich drüber reden? Wo gehe ich denn hin?
Ins Vereinsheim.
Aber in dem Fall würde ich irgendwie sagen, was irgendwie ganz cool klingt, was locker vom über die Lippen geht, ich gehe ins Bamboleo.
Das auf jeden Fall, ja.
Das darf so gut über die Lippen kommen.
Ja.
Deswegen wäre das mein persönlicher Favorit, aber ich bin gespannt, was es wird. Also im besten Fall können wir in der nächsten Folge schon über den Namen dann diskutieren.
Ja.
Na? Und was ich noch auf der Liste hatte, der Vollständigkeit halber, die nächste Runde im Toto-Pokal ist ausgelost. 60 gastiert bei der DJK Hain im Spessart-Landkreis Aschaffenburg.
Wo sind wir wieder?
Gemeinde Laufach.
In Franken.
Ja, natürlich. 1200 Einwohner. Spielt in der Bezirksliga. Das müsste die siebte Liga sein, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und Spieltermin ist der 5. September um 18 Uhr und es wird wieder auf Löwen-TV übertragen.
Ja, wieder mal nach Franken. Ich verstehe das nicht. Wieso kann 60 nicht mal vor meiner Haustür spielen? Ist doch also ärgerlich. Gut, die fränkischen Löwenfans freuen sich.
Die dürfen sich jedes Jahr freuen. Also, wir haben viele Traditionen bei 60, aber die gehören definitiv dazu. So, Alex.
Weil ich habe auch einen durchaus ambitionierten Regionalligisten vor meiner Haustür, der vielleicht mal im Toto-Pokal auch ein Stück weit kommen kann, mit der DJK Filzingen in dem Fall. Vielleicht gibt's ja da mal ein Duell am Hutgarten, wäre auch schön.
Ja, das Problem ist natürlich, die Kreispokalsieger, die haben ja immer dieses Wahlrecht.
Aber Filzingen kommt ja auch, weil Filzingen war letztes Jahr auch, glaube ich, im Viertelfinale. Also da, vielleicht geht's dann auch wirklich, vielleicht Filzingen gegen 60 im Toto-Pokalfinale, wieso denn nicht? Würde ich nicht ausschließen bei der Form der DJK Filzingen momentan. Aber das nur am Rande. Ich hätte auch noch ein paar kleine Shortcuts.
Hau rein.
Zum einen, wenn ihr diese Folge hört, dann ist auch ein Podcast draußen, in dem ich mal ganz kurz meinen Senf dazugeben durfte, bei Elf Freunde nämlich. Elf Freunde täglich heißt der. Da gibt es das berühmte Elf Freunde Themenfrühstück auch zum Hören. Und da geht's in der Folge vom Mittwochmorgen auch um die Löwen, zumindest ganz kurz um die dritte Liga, und ich durfte kurz meine Einschätzung zum Saisonstart abgeben, also gerne mal reinhören, Mittwoch ab 6 Uhr, glaube ich, online, also wenn ihr uns um Mitternacht hört oder kurz danach, dann schlaft erst noch ein paar Stunden und dann gleich nach dem Aufstehen den Elf-Freunde-Podcast hören, einfach mal reinhören, große Empfehlung. Dann ein paar sportliche Shortcuts, die die anderen Mannschaften von 60 betreffen, da haben wir nämlich in den letzten Wochen unseren Blick nicht allzu sehr schweifen lassen. Jetzt haben wir es mal wieder getan und müssen noch ein bisschen was verkünden bzw. gratulieren, nämlich den Seniorenmannschaften der Löwen. Die A spielt in der nächsten Saison Oberliga und die andere, also die B, ist gerade in die Kreisliga aufgestiegen. Also zwei Aufstiege innerhalb von einer Saison. Glückwunsch an dieser Stelle. Und die dritte und die vierte Mannschaft haben jeweils ihre Auftaktspiele gewonnen, sind Tabellenführer in ihren Ligen. Nicht ganz so erfolgreich lief es für die Damen, die noch in der Vorbereitungsphase sind und ein 0-8 Päckchen gegen Borussia Dortmund kassiert haben, wobei da ja mittlerweile die Ansprüche ein bisschen auseinandergehen. Borussia Dortmund will da ja eher eine ambitionierte Frauenmannschaft aufbauen, die auch im Profifußball Fuß fassen soll. Und 60 ist einfach ein reines Amateurprojekt und das soll es auch bleiben.
Entsprechend. Das wird auch nachhaltig. Bei 60 wird dieses Nachhaltige auch der Unterbau
es wird da
Dortmund macht hier ordentlich Dampf, damit es ganz, ganz schnell, ganz schnell weit nach oben geht.
Entsprechend ist ein 0-8. Nicht weiter schlimm. Genau, das waren meine Shortcuts, Flo.
Dann sind wir durch mit Stammtischfolge 111. Die Frage ist jetzt, müssen wir noch einen Schnaps trinken auf die 111 und auf das 1-2 gegen Lübeck?
Oh nee, ich muss jetzt noch schneiden, damit wir pünktlich um 0 Uhr rauskommen. Deswegen nur Leitungswasser.
Dann trinke ich für dich einen mit.
Sehr gerne. Sehr, sehr gerne.
Dann verweisen wir wie immer auf Facebook, Twitter, Instagram, aufs aufs Bergfest Fohn. Da übrigens, das dürft ihr nicht nur nutzen für den Alex Olzer, sondern auch für Lob, Kritik, Anregungen. Ne? Also da sind wir erreichbar. Schickt uns einfach eine WhatsApp. Ansonsten abonniert diesen Podcast auf dem Podcatcher eurer Wahl, empfehlt uns weiter, bewertet uns gerne mit möglichst vielen Sternen, gerne auch einen Text dazu, das macht die Bewertung noch ein bisschen griffiger. Und ansonsten verbleiben wir wie immer mit den besten Grüßen vom Weiß-Blauen Löwen-Stammtisch. Bleibt's gesund, bleibt's freundlich, bleibt's weiterhin optimistisch und schaut und seht's nicht zu früh schwarz. Und ansonsten bleibt vor allem noch eins zu sagen, bleibt vor allem das, was ihr immer bleiben solltet. Löwenslang, weiß, blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus.